Das ist das, was Jesus für uns tun will. Er sagt, ihr Menschen, ihr wart blind und irrtet umher, aber ich bin gekommen, um euch sehend zu machen. Wahrscheinlich sind die wenigsten heute Abend hier körperlich blind. Aber wenn die Bibel Sachen erwähnt und eine Geschichte raushaut, dann immer mit irgendeinem Grund und immer, weil das irgendwas Alltagsrelevantes mit mir, mit dir heute zu tun hat. Und vielleicht bist du nicht blind, aber vielleicht so ein bisschen farbenblind im übertragenen Sinne. Vielleicht kannst du nicht sehen, was Gott sieht, wenn er dich sieht. Und ich wünsche mir, dass sich das in 20 Minuten ändert. Wusstest du, wie unwahrscheinlich es ist, dass es dich gibt? Also so, man sagt, 7,5 Milliarden Menschen leben auf dieser Erde. Dann mussten sich unsere Eltern aus diesen 7 Milliarden irgendwie treffen, sich chemisch anziehen finden. Und was dann passiert, weiß jeder. Und dann entstand irgendwann ich. Und die Bibel sagt aber in Jeremia 1, Vers 5, dass noch ehe ich im Mutterleib geformt wurde, Gott mich kannte. Also es heißt, bevor dieses ganze Riesending drumherum passiert ist, wusste Gott, wer ich bin. Und er hat mich geformt. Ich habe eben im Seminar schon erzählt, ich bin so ein Kopfkino-Mensch oder so ein, ich brauche Bilder im Kopf. Und ich stelle mir das so vor, der Schöpfer selbst hat mich geformt und hat er ein bisschen auf die Nase getippst und dann war da eine Stupsnase. Ich weiß nicht, was er bei dir gemacht hat, aber er hat uns geformt, berührt, hat uns seinem Atem eingehaucht und dann waren wir. Das heißt, er kennt jedes Detail von uns und noch mehr, er liebt jedes Detail von uns. Er hat ein Stück von sich selbst in uns gelegt. Okay, das ist krass. Und deswegen sage ich, wenn das schon krass ist, dann ist es kein Zufall, dass du hier bist heute, oder? Aber zurück zu dieser Story von den Blinden. Da kommt Jesus an diesen zwei Blinden vorbei, ne? Die sitzen am Straßenrand und rufen, weil sie wussten, dieser Jesus, man hat Munken gehört, der kann Kranke heilen. Und sie rufen, Herr, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und die Leute sagen, ihr stört. Und sie rufen lauter und Jesus hält an und dann fragt er sie, was soll ich für euch tun? Und ich lese das und denke, alter Jesus, sorry, du bist Jesus, die sind blind, 1 plus 1, was sollst du wohl für die tun? Und sie sagen, wir wollen sehen. Und ich glaube, Jesus fragt es ganz bewusst, weil er wollte, dass diese beiden Männer formulieren, was sie brauchen. Was braucht ihr von mir? Und dann sagen sie, ich will sehen. Und ich glaube, dass Jesus dich heute Abend oder heute Nachmittag fragt, was brauchst du von mir? Was brauchst du? Und dich einlädt, buchstabier dein Wunder. Was brauchst du? Was wünschst du dir von Jesus? Was ist das, wo du sagst, das will ich, ich will sehen. Wenn wir alles, was Gott schon bevor wir waren und dann im Mutterleib in uns hineingelegt hat, wenn wir das mit Farben vergleichen würden, okay? Dann wären wir eine extremste Farbexplosion. Du zum Beispiel bist eine Farbexplosion. Ich habe dir schon gesagt, du trägst meine Lieblingsfarbe und stell dir das in noch viel krasser vor. Also das krasseste an Farben, was ich mir so vorstellen kann, ist so bäm, Neon, Pink, Grün, Orange, was so richtig, was fast in den Augen wehtut. Aber nur fast, aber so richtig bunt. Einfach nur bunt. Und das ist all das, was in mir steckt so. Und dann gucke ich an mir runter und denke, ich sehe sehr oft eher so schwarz-weiß. Aber bunt, das ist eher Theorie. Aber Wikipedia schreibt zu der Erklärung von diesem Neon, von diesem grellen Farbending, Folgendes. Im Universum gehört Neon zu den häufigsten Elementen. Auf der Erde ist es eher selten. Und das Universum, ich habe das gelesen und gedacht, das Universum, das ist für mich Gott. Und die Erde, das sind wir. Also bei Gott sehr viel Neon, auf der Erde eher selten. Und dann denke ich ja, stopp, aber wenn Gott doch alles in mich auf der Erde hineingelegt hat, müsste es doch eigentlich heißen, im Himmel nicht mehr so viel, weil alles auf der Erde ist. Ist aber halt irgendwie nicht. Es gibt so Farben, da kannst du dich mit anmalen und du siehst, wenn du dich damit anmalst, einfach ein bisschen bemalt aus. Aber wenn von oben so schwarzlich kommt, dann explodieren diese Farben im Sinne von, dann sieht man, dann strahlst du, dann leuchtest du und dann sieht man erst, was da drin ist. Und ich glaube, genau das ist damit gemeint. Wir sind alle irgendwie, wir tragen die göttliche Farbe in uns, aber nur wenn wir in den Schein, in das Schwarzlicht von Gott kommen, wird das aktiviert, was er selbst in uns reingelegt hat. Und die Frage ist, komme ich in diesen Schein Gottes oder will ich da rein? Farben haben ja ganz oft Bedeutung, ne? Und ich habe uns heute Nachmittag 3 Farben mitgebracht, von denen ich glaube, dass sie richtig wichtig für mein Leben sind. Und ich predige das zu mir und vielleicht kannst du auch was damit anfangen. 3 Farben, die einfach die einen Unterschied machen können und von denen ich mir wünsche, dass Gott sie neu oder zum ersten Mal über meinem und vielleicht auch über deinem Leben ausgießt. Und die erste Farbe, das ist die Farbe Grün. Und das ist die Farbe der Hoffnung. Und kurz wieder wie heute Morgen in der ersten Session, was so eine Ist-Analyse. Also was ist der Stand bei dir gerade jetzt? Wie schaut's aus so? Wie geht's dir? Was ist deine Situation? Wie bist du hierher gekommen? Was bringst du für ein Paket mit? Die in meinem Seminar waren, wissen, die Stelle, die jetzt kommt, die bedeutet mir sehr viel. Ihr habt sie ungefähr 25 Mal heute schon gehört. Ist nicht schlimm, weil irgendwann wird es so ein Ohrwurm und das ist ein gesunder Ohrwurm. In Johannes 10, Vers 10, da steht, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. In Fülle haben. Und du denkst so, okay, gut, Fülle. Ist mein Leben? Nee, Fülle kann ich irgendwie gerade nicht so finden. Abi-Prüfungen laufen jetzt gerade. Ich weiß nicht, wer da von euch drinsteckt. So ein paar, ich habe auf jeden Fall ein paar jüngere Leute gesehen. I can feel you. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren oder steckst gerade mitten in einer Trennung oder hast eine Trennung hinter dir. Irgendeine Beziehung ist in die Brüche gegangen. Vielleicht hast du eine Diagnose vom Arzt bekommen, die heftig ist. Vielleicht lebst du im Streit mit jemand oder einfach in Einsamkeit. So, was ist deine Situation gerade? Und in diese Situation hinein, sagt die Bibel in 2. Mose 3, 7, gesehen habe ich das Elend meines Volkes und ihr Weinen habe ich gehört. Und ich bin gekommen, um sie zu retten und in weites Land zu führen. Fülle, weites Land, durchatmen. Und das sind so Sachen, da sehne ich mich nach diesem weiten Land, was Gott für mich vorbereitet hat. Aber die Realität ist auch, dass das Leben so eine Reise ist und es fühlt sich nicht immer weit und voll und so krass an. Und wenn wir so leben, dann kommen wir in Täler und in Schluchten. Es sei denn, du wohnst in irgendeinem Kaff in Ostfriesland, da kennst du das nicht. Aber man sagt, ne, das sind so, also falls ihr daherkommt, es gibt Täler und es gibt Schluchten. Und diese Täler, diese Lebenstäler, die können uns jede Hoffnung rauben. Und vielleicht denkst du gerade, ich weiß. Das ist dunkel und es kommt dir vor, als würde die Sonne überhaupt nie dahin scheinen. Aber ich will dir was sagen. Diese Täler, auch wenn es sie gibt, sie sind nicht dazu da, um da drin zu stecken, sondern sie sind dafür da, um hindurchzulaufen. Im Psalm 23 steht, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Da steht nicht, auch wenn ich im tiefsten Tal sitze und bleibe und lebe und kampiere und hause und baue, sondern da steht, wenn ich durchs dunkle Tal gehe, bist du an meiner Seite, ich fürchte kein Unglück. Das Problem ist, manche von uns laufen nicht durch. Manche von uns machen genau das andere. Wir nehmen ein super modernes Campingzelt mit Vordach und wir pflanzen Geranien da vorne dran und wir schlagen diese Heringe in den Boden und kloppen so richtig, der eine Hering ist so ein Bitterkeitsding und kloppen den da rein. Und hier ist so einer Unvergebenheit, den hauen wir auch dich richtig rein. Und hier ist jemand, der hat uns richtig verletzt und wir befestigen dieses Zelt in unserem dunklen Tal, verankern das so sehr, dass auch ja nichts dieses Zelt abbauen kann. Aber wir sind nicht dazu berufen, im Tal zu leben, sondern durch das Tal hindurchzukommen. Vielleicht hast du diese Reise mit Gott irgendwann mal richtig motiviert angetreten. Du hast gesagt, boah, ich lebe jetzt mit Gott, das ist das Beste, was mir passieren konnte und ab jetzt kann mir niemand mehr was, weil Gott und ich, wir sind so. Und dann kam auf einmal doch das Leben dazwischen und du denkst, wo ist mein Glaube hin? Wo ist das Vertrauen, was ich am Anfang hatte? Wo ist es? Vielleicht hast du so Dinge aus der Vergangenheit in so einem Rucksack mit dir rumgeschleppt und gehst und gehst und der Rucksack wird schwerer und schwerer und noch schwerer und immer ständig kommt noch eine Sache obendrauf und denkst, jetzt, es reicht doch jetzt auch mal. Kann ich jetzt mal jemand anders dran sein? Warum immer in meinen Rucksack? Und immer, wenn du die Vergangenheit abschütteln willst, holt sie dich wieder ein. Aber weißt du, was ich dir sagen will? Im Namen von Jesus Christus, die Vergangenheit hat auf dich kein Anrecht. Sie hat kein Anrecht auf dich. Und wenn deine Vergangenheit dich immer wieder daran erinnern will, was alles war, dann sagst du ihr, Vergangenheit, ganz ehrlich, ich zeig dir jetzt mal, was deine Zukunft ist. Und deine Zukunft ist in den Abgründen, weil ich bin auf der Seite des Siegers und Jesus lebt in mir. Du hast kein Recht auf mich. Und das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Gott möchte die Farbe der Hoffnung über deinem Leben ausgießen. Die zweite Farbe, die ich mitgebracht habe, ist die Farbe Gold. Das ist die Farbe von Wert und Wiederherstellung. Und wir müssen nicht super optimistisch oder pessimistisch sein, sondern einfach nur realistisch, wenn wir um uns rum gucken, Nachrichten gucken, in die weite Welt gucken oder in unsere nähere Welt oder in unsere eigene kleine Welt, dass wir sehen, da ist echt ganz schön viel kaputt. Und man hört mehr Negatives als Positives. Man sieht Zerbrochenheit. Und manchmal reicht schon, wenn ich in mein nahes Umfeld gucke oder vielleicht sogar in mein eigenes Leben. Und ich mache ganz viel Jugendarbeit und ich liebe das so sehr. Aber was mein Herz so schwer macht, ist, da sehe ich so 14, 15, 16, 17, 18-Jährige und sehe das Paket, was die mit rumschleppen und denke, wie kann das sein? Wie könnt ihr das ertragen? Wenn die da stehen und sagen, ich bin sowas von gar nicht wertvoll. Wenn ich mich ansehe, könnte ich kotzen. Und dann sich an den Nächstbesten verschenken, sich versuchen, so ihren Wert zu holen. Das bricht mein Herz. So bin ich nicht gut genug, bin ich nicht schön genug. Oder dann bindest du dich an irgendwen und dann lässt er dich wieder fallen und du fällst noch ein bisschen tiefer, als du eigentlich schon warst. Und da ist so viel Verletzung und so wenig Wert. Vielleicht kennst du von zu Hause nicht, dass man dir gesagt hat, ich bin stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Oder du hast immer nur gehört, oh, aus ihr wird eh nichts. Bei den Noten. Und du hattest so den ausgesprochenen oder unausgesprochenen Stempel Versager auf der Stirn. Vielleicht hattest du keinen Papa, der dir gezeigt hat, dass ein Vater dafür da ist, liebevoll zu sein und ein starkes Vorbild, der sagt, komm, wir beide, ich zeig dir, wie man angelt und du zeigst mir, wie man, keine Ahnung. Also so, vielleicht hattest du das alles nicht und sehnst dich so sehr danach. So viel Schmerz und so viel Traurigkeit gibt es. Und das können wir nicht wegdiskutieren. Aber Jesus sagt, was ich will, ist, ich will die Farbe Gold über deinem Leben, über meinem Leben ausgießen, weil du mir unfassbar viel wert bist. Er sagt, ich will die heilen, deren Herz gebrochen ist. Und es kann sein, dass du schon tausendmal von so Gottesdiensten oder von Menschen gehört hast, so, ja, Gott liebt dich. Und du denkst so, bla, bla, bla. Das ist so eine Christenfloskel. Wenn die nicht mehr weiter wissen, dann sagen die, aber übrigens, Gott liebt dich. Du kannst es einfach nicht mehr hören. Aber weißt du, was ich dir sagen will? Und wenn das Einzige ist, was du heute behältst, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Weißt du, der Johannes hat in seinem letzten Brief geschrieben, und Johannes war so ein Typ, der hat alles mit Gott erlebt. Also der hatte Offenbarung von Gott und der hätte Bücher, Bibliotheken füllen können über das, was er krasses mit diesem Gott persönlich erlebt hat. Aber weißt du, was er am Ende seines letzten Briefes schreibt? Er sagt so, ich gehe bald in den Himmel. Das ist hier bald auf der Erde vorbei, aber das Wichtigste, was ich möchte, dass ihr behalten sollt, ist, Gott ist Liebe. Also wenn jemand, der alles erlebt hat, sagt, das Wichtigste, was ihr behalten sollt, ist Gottes Liebe, ganz ehrlich, dann muss es wohl wahr sein. Und deswegen will ich dir das auch sagen. Gott liebt dich. Und zwar egal warum. Würde ich heute die beste Predigt meines Lebens halten, dann würde er sagen, Jenny, ich liebe dich. Und würde ich richtigen Bullshit hier verzapfen, dann würde er sagen, hey, was war? Ich liebe dich. Es macht keinen Unterschied. Gott sagt, ich liebe dich, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe. Und nicht wegen etwas, was du tust, sondern einfach wegen dem, was du bist. Und das Beste daran ist, Gott ändert niemals seine Meinung. Das heißt, du kannst nichts tun, dass Gott auf einmal sagt, ah doch nicht. Es gibt nichts. Er liebt dich, weil er dich liebt. Und ich frage dich, kannst du sehen? Kannst du das sehen? Aber ich würde dir am liebsten diese Farbenblindbrille aufsetzen, damit du einen Blick durch Gottes Brille auf dein eigenes Ich werfen kannst und siehst, so sieht Gott mich. Ich glaube, wir würden ausrasten, wenn wir sehen würden, wie der Vater uns sieht und wie er uns liebt. Das würde unseren Verstand sprengen. Ich kann mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen so Sachen aufploppen wie, dass da Sachen sind in deinem Leben, die es Gott aber nicht ganz möglich machen, dich wirklich so ganz zu lieben. Weil so ein paar Klitzekleinigkeiten, die niemand weiß, die nur du weißt, die du ganz tief in deinem Herzen verschlossen hast, weil die soll auch keiner mitkriegen, die machen es aber nicht möglich, dass Gott dich liebt. Vielleicht denkst du, dass du Gott egal bist, oder vielleicht ist Gott dir auch egal. Vielleicht sitzt du auf so einem Scherbenhaufen und hast überhaupt gar keine Kraft mehr aufzustehen. Vielleicht lässt du Schuld schwer auf dir. Vielleicht geht's dir so, wie es mir ging, als ich 14 Jahre war. Also, ist schon ein bisschen her, aber da bin ich von heute auf morgen in eine richtige Depression abgerutscht. Ich bin morgens früh aufgewacht und habe gedacht, am liebsten will ich sterben, weil ich lag in meinem Bett und mir sind im Kopf alle Gedanken, alle Fehler gefühlt, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, waren auf einmal von jetzt auf gleich in mir drin und haben mich so überrannt, dass ich gedacht habe, ich kann so nicht weitermachen. Das wird mir niemals jemand vergeben. Das funktioniert nicht. Und ich bin so richtig, richtig krank geworden dabei. Gedacht, wer will mich noch lieben? Wer will... Und Gott, ganz ehrlich, Gott kann mich so nicht lieben. Meine Eltern haben die Krise gekriegt. Ich habe mich ständig für Sachen entschuldigt. Und die waren fix und fertig, weil sie gesagt haben, hey, die ist 14. Wie kann das sein? Ich war hässlich. Ich habe aufgehört zu reden, weil mir wollte sowieso niemand zuhören in meinem Körper. Das war in meinem Kopf. Ich hatte Komplexe, ich hatte Schuldgefühle und habe mich immer gefragt, ja, wer will mich so? Niemand will mich so. Und vielleicht kennst du das Gefühl. Vielleicht denkst du, ja, same here. Niemand will mich. Kannst du dir nicht vorstellen, wie mein Herz mit deinem fühlt? Aber darf ich dir was erzählen? Eine kleine Geschichte. Da ist ein Vater und der geht mit seiner Tochter in einen Laden, weil die Tochter eine Puppe haben will. Und kleine Mädchen lieben ja Puppen so kuschelig, die kannst du füttern und dann machen die Pipi und dann kannst du denen die Windeln wechseln und das lieben die so. Und der Vater geht mit seiner Tochter in diesen Laden und das Mädchen steuert auf ein Regal mit Puppen zu und sagt, die will ich haben. Und das ist so eine richtig feine Porzellanpuppe. Und der Vater sagt, sorry, das ist nix für dich, nimm eine, die so süß kuschelig ist. Und sie sagt, nein, ich möchte diese Puppe haben. Väter diskutieren dann nicht viel, sondern der Vater kauft diese Puppe und sagt, pass auf, wir machen einen Deal. Wir stellen die über dein Bett in so ein Regal und jeden Abend darfst du die ein bisschen nehmen und kuscheln und dann stellen wir sie wieder zurück. Deal. Und eines Abends machen Vater und Tochter eine Kissenschlacht. Und die Kleine holt aus und gibt ihrem Vater so richtig einen mit. Und Männer haben so einen komischen Stolz, dass sie da irgendwas liegt, so ein Schalter klickt in denen um, die denken, doch nicht meine Kleine, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Und der Vater holt mit so einem Riesenkissen aus, gibt seinem Kind, holt zum Schlag aus, trifft die Puppe im Regal und es kommt, wie es kommen muss. Also die Puppe so und er hinterher, zu spät. Die Puppe zerschellt auf dem Boden und die Kleine ruft nur, Daddy, du hast meine Puppe getötet. Und er so, sorry, Schatz, sorry, es tut mir leid, ich kaufe dir eine neue. Ich will keine neue, ich will diese Puppe, du hast sie getötet. Und der Vater sammelt die Scherben zusammen, sagt, ich bring das wieder in Ordnung. Und dann geht er in sein Büro und klebt am ganzen nächsten Tag mit irgendwelchem Superkleber diese Puppe zusammen, kommt zu seiner Tochter am nächsten Tag und sagt, hier, Schatz, hier ist deine Puppe. Und die sieht ungefähr so aus. Und sie sagt, du hast sie getötet. Und er, ich kaufe dir eine neue. Ich habe eine Visa-Card und die hat viel Geld. Und deswegen wirst du dir zwei Puppen kaufen können. Und sie sagt, Daddy, ich will keine andere Puppe. Ich will diese Puppe. Er sagt, sie ist zerbrochen. Und sie sagt, Daddy, nur weil sie zerbrochen ist, heißt es nicht, dass ich sie nicht liebe. Und weißt du was? Nur weil du vielleicht innerlich zerbrochen bist, heißt es nicht, dass Gott dich nicht liebt. Erst recht. Gott möchte die Farbe von Wert über dir ausgießen, die goldene Farbe. Im Psalm 4, Vers 4 steht, aber du, Herr, nimmst mich in Schutz. Du stellst meine Ehre wieder her und verhilfst mir zu meinem Recht. Weißt du, deswegen ist es wichtig, dass wir auf die richtigen Stimmen lernen zu hören. Denn das habe ich heute Morgen schon gesagt, genauso wie es Gott gibt, gibt es die andere Seite. Und die will nicht, dass du die Wahrheit verstehst. Und wir müssen uns über diesen Fakt bewusst werden. Es gibt zwei Seiten. Gott will für dich ein Leben in Fülle. Gott will dir Wert zu sprechen. Gott will, dass du die Wahrheit verstehst. Und dann gibt es die andere Seite, die will das nicht. Und ich habe so, damit du weißt, was ich meine, das ist so ein Vergleich, wenn dieser Gegner ist wie so eine Frau, die von einem Partner verlassen wurde, okay? Männer, hört weg. Frauen machen das schon mal so, also ich niemals, aber dann haben die so eine Fotografie von dem Typ, der sie verlassen hat, ne? Und dann erstmal verflucht man dieses Foto und denkt, du Mistkerl! Und dann mit einem Kuli irgendwelche Krickeleien da drauf, ein Schnurrbart und irgendwie hässlich. Und weil dann immer noch so viel Wut da drin ist, hackt man mit einem Dartpfeil da drin rum in dieser Fotografie. Und weißt du was? Deinem Ex kannst du halt nichts mehr tun, deswegen muss die Fotografie dran glauben. Weißt du? Der Feind kann Gott nichts tun, weil Gott ist Gott. Aber der Feind kann der Fotografie Gottes, seinem Ebenbild, etwas tun und das bin ich. Und das ist genau das, was er will. Und was wir nicht zulassen müssen, dürfen. Das dürfen wir nicht zulassen. Weißt du, er greift dich genau da an, wo er weiß, mitten ins Herz. Weil er weiß, wenn er dein Herz hat, hat er alles. Weil aus dem Herzen kommt alles Leben. Und wenn er es hat, dann streut er Zweifel rein. Selbstzerstörerische Gedanken. Lügen. Du bist hässlich, du bist ein Versager, du kannst nichts, du wirst nie genügen. Und deswegen versuchst du immer über Leistung dir zu erkaufen, dass du vielleicht doch genug bist. Oder was soll aus deinem Leben hier Gutes entstehen? Schau dir das doch mal an. Und du bist nur was wert, wenn du etwas bringst an Leistung. Dein Selbstwert steigt und fällt mit dem, je nachdem wie gut oder wie schlecht du bist. Und diese Stimmen und Eigenschaften sind so viel lauter als die Stimme vom Vater, der dir sagt, du bist genug. Ich liebe dich. Du bist nicht, was du tust oder nicht tust, sondern einfach, was du bist. Und du bist über alles geliebt. Jesaja 43, Vers 4 sagt er, alle Völker würde ich für dich hergeben, die ganze Welt, allein weil du mir so viel wert bist. Du bist Gold, ich bin Gold. Und die dritte Farbe ist die Farbe Rot, das ist die Farbe von Gnade und von Vergebung. Und als ich dir eben erzählt habe von dieser Depression, die ich hatte, als ich 14 war, war das genau das Problem, was ich hatte. Ich konnte nicht glauben, dass Gott mir vergibt. Das ging nicht. Ich bin in der christlichen Familie groß geworden. Alles super. Aber ich konnte das nicht für mich annehmen. Ich dachte, da ist zu viel falsch gelaufen, als Gott mir das vergeben kann. Und diese Last hat mich so aufgefressen und lag so schwer auf mir, bis ich irgendwann dieses Geschenk gesehen habe, was die ganze Zeit vor meinen Füßen stand. Ich habe es bloß nie ausgepackt. Und das Geschenk heißt Gnade. Und wir kennen alle diese Stimmen im Ohr, die diese Sachen sagen. So, Geld hat eine Stimme, Freunde haben eine Stimme, Alkohol hat eine Stimme, Egoismus hat eine Stimme, deine Vergangenheit hat eine Stimme. Obwohl, da haben wir grüne Farbe drüber geschüttet. Also Angst hat eine Stimme, dann gibt es die, wie kannst du nur Stimme? Und ich habe jeden Tag die Wahl zu entscheiden, welcher Stimme ich Gehör schenken will. Auf was will ich hören? Und ganz oft sind die Stimmen, die mich runterziehen, so viel lauter als die Stimme von Gott, die mir sagt, ich bin Gnade, die Stimme der Gnade, die mir sagt, Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Jesaja 41, Vers 10, ich bin bei dir. Römer 8, Vers 38, was kann mich jemals trennen von der Liebe Gottes? Oder Psalm 27, der Herr ist für mich, wer kann gegen mich sein? Weißt du, meine liebste und einfachste Erklärung für dieses Geschenk der Gnade ist folgende, du darfst nochmal. Du darfst nochmal. Stell dir vor, du würdest in eine Abi-Klausur gehen und man würde dir sagen, hey, wenn du es verkackst, du darfst nochmal. Oder in einem Vorstellungsgespräch, sei entspannt, wenn es nicht läuft, du darfst nochmal, easy. Und das ist genau das, was Gott mir sagt. Wie entspannt wäre das? Wie entspannt? Und das ist der Schlüssel zur Freiheit. Dieses, du darfst nochmal. Bei mir hat es fast ein Jahr lang gedauert. Aber die Farbe der Vergebung ist meine Lieblingsfarbe. Weil diese Farbe hat mich so frei gemacht. Die ich nicht mehr geredet habe, stehe heute hier und rede und das ist so awkward, wie irgendwas nur sein kann. Aber einfach, weil da einer war, der mir gesagt hat, Jenny, du darfst nochmal. Ich gebe dir Hoffnung, ich gebe dir Wert, ich gebe dir Vergebung. Und das ist das, worauf ich mein Leben tanze und niemals aufhören will. In Epheser 2, Vers 8 sagt die Bibel noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt also eure Rettung nicht euch selbst. Nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Weißt du, im Himmel ging so ein Spiel ab. Als Gott auf die Erde sah und gedacht hat, die brauchen mich, ich muss mir irgendwas überlegen, hat der Feind Gottes gesagt, sorry, das ist nicht möglich. Das da unten läuft nicht mehr. Und Gott hat gesagt, doch, doch, es ist möglich. Es ist möglich, wenn ich meinen Sohn gebe. Und weil Gnade nur funktioniert, wenn ein anderer bezahlt, hat Gott genau das getan. Er hat seinen Sohn gegeben, damit ich über meinem Leben aussprechen kann, ich darf nochmal. Wie mutig muss man sein, um freiwillig für Menschen zu sterben, die vielleicht nicht mal was von einem wissen wollen. Für die die Geschichte von Ostern ein Märchen ist. Die darüber lachen. Weißt du, das geht nur, wenn du liebst. Und zwar nicht menschlich liebst, sondern wenn du göttlich liebst, wenn du bedingungslos liebst, wenn du einzigartig liebst und wenn du jeden liebst. Jesus sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommst du durch mich, nur durch mich. Jesus liebt Menschen so krass, Gott liebt Menschen so krass, dass selbst wenn du der Einzige auf dieser ganzen Welt wärst, er würde kommen, er würde sagen, ist mir egal, ich zahle den Preis, ich gebe alles, was ich habe, nur um mit dir Gemeinschaft zu haben. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Sein Geschenk ist die Farbe der Gnade. Und er fragt dich heute Nachmittag, willst du das Geschenk haben? Und willst du es nicht nur anschauen, sondern willst du es auspacken? Weißt du, Gott ist dir 99 Schritte entgegengegangen. Aber es gibt einen einzigen Schritt, den kann er nicht für dich gehen. Und das ist der Schritt, auf ihn zu und deine Hand in seine zu legen. Gott ist ein Gott der Freiwilligkeit. Und er sagt, ich will alles nur aus Freiwilligkeit. Aber er fragt dich, willst du das? Willst du deine Hand in seine legen? Was du dafür bekommst, ist ewiges Leben. Über den Tod hinaus. Weil das Beste kommt nämlich noch. Das hier auf der Erde ist nett. Aber was noch kommt, was uns erwartet, das ist nicht in unseren Kopf reinzukriegen.